Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Heute wieder ein ganz besonderer Gast, und zwar Medea von Gain Kitchen. Und sie erzählt uns heute, wie sie komplett ohne Ads zum absoluten Kundenliebling geworden ist, wie sie quasi ihre erste Maschine gekauft hat, wie sie ihren Toolstack aufgesetzt hat und wie sie dann durch dieses tolle CRM die Basis für den Erfolg gelegt hat. Und wie auch mit dem Andreas ist das hier heute die erste Folge. Es wird nämlich noch eine weitere geben, denn auch mit der Medea haben wir eine Zusammenarbeit gestartet. Deswegen heute einmal der Überblick, was ist Gain Kitchen, was ist so besonders daran, warum wollten wir auch unbedingt mit der Medea zusammenarbeiten, und dann die zweite eben ganz konkret zu den Erfolgen, die wir bis dato verbuchen konnten. Aber jetzt genug davon, rein in die Folge, let's go! Herzlich willkommen, Medea. Sehr schön, dass du heute dabei bist. Sehr schön auch, dass du dir am Sonntag Zeit nimmst, dass wir das Ganze aufnehmen können. Jetzt, wo in Deutschland endlich einmal irgendwie wieder schönes Wetter ist, sitzen wir hier und nehmen den Podcast auf. Ich freue mich super sehr darauf, weil ich glaube, dass du eine sehr coole Perspektive hast für alle unsere jüngeren Startup-Zuhörer heute. Aber bevor ich zu viel erzähle, stell dich doch gerne selbst einmal ganz kurz vor.
Hallo Florian. Ja, ich freue mich auch hier zu sein, und lustigerweise bei mir in Köln regnet es, von daher ist es gar nicht so schlimm, gerade drin zu sitzen. Genau, ja, ich heiße Medea, ich bin 28 Jahre alt, wohne in Köln und ich bin seit 2021 selbstständig. Erstmal als Projektmanagerin für Softwareprojekte gestartet, habe das als Freelancerin gemacht, und seit letztem Jahr ist ein Startup noch mit in meinem Business integriert, und zwar habe ich Gain Kitchen gegründet und bin mit meinen zuckerfreien und High-Protein-Erdnussaufstrichen seit Oktober auf dem Markt. Ich habe die selbst entwickelt in meiner Küche, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal zu, wie das Ganze entstanden ist, und ja, bin jetzt gerade dabei, ganz viele Menschen davon zu überzeugen, dass das wirklich lecker ist.
Perfekt. Jetzt bist du ja genau gerade in diesem Stage oder in dieser Stage, die für viele, glaube ich, super spannend ist. Also ich habe das Gefühl, Gründer sein wird wieder cooler, und ich glaube auch, dass viele mit dem Gedanken spielen, aber bei vielen gibt es vielleicht auch eine Idee. Aber was war bei dir der Auslöser zu sagen, ich habe diese Idee, ich habe eine Vision, jetzt probiere ich es auch wirklich aus?
Ja, bei mir war das tatsächlich dadurch, dass ich als Freelancerin dann schon selbstständig war, hatte ich ja schon einen gewissen Freiheitsgrad und habe mich schon ein bisschen an diese Selbstständigkeit gewöhnt. Ich hatte aber immer noch dieses, ich tausche Zeit gegen Geld und irgendwie, ich baue mir nicht so wirklich was auf und so richtig happy macht mich das auf Dauer nicht. Und dann hatte ich eine Zeit, wo ich recht verzweifelt nach Ideen gesucht habe, weil bei mir lag das nicht einfach vor der Tür und ich hatte nicht seit Kind auf den Traum, ein Food-Startup zu gründen, sondern ich bin eher so klassisch in erstmal auch als Angestellte angefangen. Und dann, ja, habe ich, wie gesagt, verzweifelt verschiedenste Ideen angetestet, aber so gemerkt, das ist es nicht, das treibt mich nicht von innen. Und dann habe ich relativ schnell auch wieder den Antrieb dafür verloren. Und ja, dann hatte ein Kumpel so zu mir gesagt, hey Medea, genieß doch einfach mal den Stand, den du gerade hast. Du bist frei, du bist ortsunabhängig, du verdienst gutes Geld. Es wird schon das Richtige kommen, mach einfach mal halblang. Und dann dachte ich so, ja, okay, irgendwie hast du recht, mache ich das mal. Und ich glaube, das hat keine 2 Wochen gedauert. Da habe ich durch mein Handy gescrollt und habe dieses eine Bild gesehen. Und zwar von einer Nussmusmaschine, die ich in Ägypten ein halbes Jahr vorher kennengelernt habe. Ich hatte ein halbes Jahr in meiner Freelance-Zeit in Ägypten gewohnt. Und da gab es in einem Supermarkt eine Nussmusmaschine, wo man sich selbst Nussmus zapfen konnte. Das heißt, du hattest einen Trichter mit Nüssen drin, Glas drunter und konntest warmes, frisches Nussmus zapfen. Und ich fand das so cool. Und ich habe dieses Bild gesehen und dachte mir, oh, wieso haben wir das hier nicht? Wieso kann ich mir meinen Nussmus hier nicht zapfen? Und ja, dann habe ich kurzerhand, der Hersteller stand zum Glück mit da drauf, habe ich mir diese Maschine nach Hause bestellt. Eigentlich nur mit dem Hintergedanken, ja gut, andere haben eine Kaffeemaschine für das Geld. Ich habe jetzt eine Nussmusmaschine, ab jetzt keine Probleme mehr mit Weihnachts- und Geburtstagsgeschenken. Jeder liebt Nussmus, geil, wunderbar. Und ja, dann hatte ich die Maschine zu Hause und so ist das irgendwie so langsam alles gestartet.
Cool, das heißt, du hast zuerst sie dich versorgt, dann wahrscheinlich so ein bisschen Freunde und Familie, und dann hast du gemerkt, okay, da steckt mehr dahinter.
Ganz genau, ja. Ich habe angefangen rum zu experimentieren und habe es, wie du sagst, Bekannten, Freunden gegeben und alle irgendwie so, boah, das ist ganz schön lecker und boah, das ist ja cool. Und ja, dann auch, also dann habe ich irgendwann nach diesem ganzen Feedback mit, also so gedacht, okay, das ist jetzt aber reines Nussmus. Und wenn ich jetzt reines Nussmus auf den Markt bringe, da ist kein USP und da müsste ich einfach nur in den Preiskampf mit den Großen gehen. Den werde ich nicht gewinnen als kleines Startup. Das heißt, ich brauche irgendwas anderes, ne, eigentlich ein USP oder irgendwas, was das besonders macht. Und bei mir war es dann, ich war zu der Zeit gerade in der Bühnenvorbereitung. Ich habe das einmal für mich als wie so ein Life-Goal, dass ich einmal auf der Bodybuilding-Bühne stehe. Ah, okay. Das heißt, ich hatte sowieso einen erhöhten Proteinbedarf. Und ich habe angefangen, mit Proteinpulvern zu arbeiten, weil ich mir dachte, boah, es gibt super viele Nussmuse, aber entweder sind die einfach nur natürliches Nussmus oder das sind so künstliche Cremes von so Fitnessfirmen, wo nur noch Chemie und ja, alles Mögliche an künstlichen Kram drin ist. Und nichts davon hat mich so richtig glücklich gemacht. Und dann habe ich versucht, diese beiden Welten zu kombinieren und habe halt, ne, das natürliche Nussmus mit Proteinpulver und dann vor allem diese Crispies, weil ich war früher schon immer eher der Fan von Ovomaltine Crunch und eher als Nutella, weil ich mag das einfach, wenn du so ein bisschen so knusper irgendwie mit drin hast, auch im Eis. Ich brauche immer irgendwie Stückchen im Eis. Und ja, so habe ich angefangen, diese Rezeptur zu entwickeln und die kam tatsächlich sehr, sehr gut an.
Mega spannend. Die erste Frage, die mir da im Kopf natürlich gleich stecken bleibt und wahrscheinlich auch ganz viele andere haben, ist natürlich die Frage, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen und dementsprechend natürlich auch, wie baue ich das Produkt so auf, dass USPs genau für die funktionieren. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, du bist ja so relativ stark von dir ausgegangen oder wie hast du das für dich rauskristallisiert?
Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage und auch ein Riesen-Learning, was entstanden ist, lustigerweise in der Founders League Academy. Und zwar, ich bin von mir ausgegangen, ich habe das Produkt sehr funktionsbezogen aufgezogen. Ne? Also die Nutrition Facts sind komplett optimiert mit den 35% Proteinanteil, kein Zucker. Ne? Also das ist alles so, ja, also weniger Fett als in einem normalen Nussmus, super viel Protein und wirklich so gut wie keine Carbs. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich damit dann Sportler adressiere und habe auch irgendwie von der Zielgruppe her dachte ich, Fitnessleute, Bodybuilder, Sportler, das ist meine Zielgruppe. Und das Witzige ist, ich habe dann sowohl mich selbst als auch diese Zielgruppe mal genauer reflektiert und habe festgestellt, das passt gar nicht so. In einem gewissen Maße, okay, es wird immer welche von denen geben, die auch da in die Zielgruppe passen oder dieses Produkt sehr feiern. Aber diese Zielgruppe möchte billig Proteine zu sich nehmen. Die versuchen ja ganz, ganz, ganz viele Proteine zu sich zu nehmen und möglichst günstig, weil das alles mit den Supplements und so sehr, sehr, sehr teuer ist. Und versuchen die eher auf Billigproteine zu gehen. Und wenn ich mich selbst beobachte, dann bin ich auch eher diejenige, die zu DM geht und da den günstigen Riegel kauft mit den maximalen Nutrition Facts, 60% Protein, anstatt irgendeine kleine Brand, die gerade ein neues Produkt rausgebracht hat. Und das war so eine spannende Erkenntnis. Also ich habe wirklich da erst gedacht, ach Mensch, aber wer ist denn die Zielgruppe? Wer gibt denn jetzt Geld für ein neuartiges Produkt aus, was vielleicht auch handgemacht ist, weil wir stellen ja immer noch alles selbst auch in Köln her und was trotzdem aber diesen Gesundheitsaspekt mit in sich trägt. Und nach einer Analyse ist mir aufgefallen, das sind eigentlich eher junge Familien. Das sind Familien, die gerade für sich selbst, also jetzt, wenn man sich eine junge Mutter vorstellt, eine junge Mutter, die sich für sich selbst gerade nach zuckerfreien Alternativen sucht, die aber auch für ihre Kinder irgendwie was anderes möchte als Nutella und nur Schokolade. Und damit hat sich alles gedreht, die ganze Kommunikation, das ganze Marketing. Ich habe auf einmal nicht mehr 35% Protein, sondern super leckerer Aufstrich mit Crispies und das ist auf einmal eine ganz andere Ansprache gewesen und das hat einen riesen Change im ganzen Produkt irgendwie auch ausgelöst.
Mega spannend. Die nächste Frage geht so ein bisschen dahingehend, wie du das gemacht hast oder wie du das rausgefunden hast, weil ich fand es sehr interessant, der Andreas Kunz war am Freitag hier und der hat so ein bisschen eine konträre Meinung eingenommen zu vielen anderen, weil normalerweise sagt man ja, wachs erst organisch, finde raus, was deine Zielgruppe mag, mit Gesprächen, mit SEO und so weiter und so fort, also messe dahingehend, was funktioniert und er sagt, nee, wenn du die Möglichkeit hast, schau, dass du irgendwie 1.000 Euro irgendwo rausziehst und teste einen Monat lang direkt mit Ads, was funktioniert, damit du halt sofort sagen kannst, okay, nach 30 Tagen hat nicht geklappt oder eben funktioniert sehr gut. Wie war der Weg da bei dir? Also was hat diesen Change eingeleitet? War das nur theoretisch oder tatsächlich basierend auf Ads, SEO, SEA, wo kam das her?
Es kam bei mir tatsächlich durch eine Kundenumfrage. Ich habe mir angeschaut, ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht total viele Daten und nicht sehr viele Bestellungen, weil ich alles vorher organisch gemacht habe und auch erstmal, wir haben ja alles selbst produziert, das heißt, ich musste alle Prozesse ja von Beginn an irgendwie gleichzeitig mit aufsetzen. Und was immer noch nicht passiert ist, sind irgendwelche Ads geschaltet. Also noch immer keine einzige, nur schon mal vorweggenommen. Aber ich habe mir alle Kunden aus dem Shop vorgenommen, habe denen eine E-Mail geschickt mit einem Google Forms und habe abgefragt. Und dann aber auch Wunsch, also was ist gerade dein Wunsch in Richtung Ernährung? Was möchtest du erreichen? Was sind deine Pain Points? Was hat dich zum Kauf bewegt? Was hätte dich fast davon abgehalten?
Perfekt.
Und daraus habe ich mir mein Bild gemacht. Da kamen, ich meine, es waren so 65 Antworten. Das war gar nicht so wenig, weil es hatten zu dem Zeitpunkt, waren es, glaube ich, 300 Bestellungen ungefähr. Und da haben recht viele geantwortet. Und meine Top-Kunden, die nämlich zu dem Zeitpunkt schon irgendwie über 300 Euro im Online-Shop gelassen haben, die habe ich persönlich angeschrieben und habe gefragt, ob wir telefonieren können. Und dann habe ich 3 Telefonate geführt mit, das war eine Familie, eine Frau Anfang 50, die gerade ihre komplette Ernährung umstellt, und noch so eine.
Super,
und da habe ich schon gemerkt, okay, das sind die, die jetzt so das Geld in den Shop bringen. Und daher dann auch der Fokus letztendlich darauf. Ja.
Super cool, super cool. Ja, das ist auch das, was ich eigentlich immer predige, Post-Purchase-Abfragen, weil da sind die Kunden am ehesten bereit, was von sich preiszugeben.
Ja.
In dem Fall jetzt bei Startups vor allem funktioniert es super gut, weil man halt noch diese persönliche Note mit dabei hat. Finde ich mega, dass das so funktioniert hat.
Ja, ein bisschen was an Inspiration kam ja auch durch die Fragen, die du reingegeben hast.
Das freut
Will
mich
ich ja jetzt
sehr.
Nicht irgendwie.
Das freut mich sehr. Genau, was mich noch, oder vielleicht für die Leute, die dir jetzt noch nicht auf Social Media folgen, man sieht, du bist sehr viel auch wirklich physisch vor Ort an Locations. Und da wirst du ja auch sehr viel mit Leuten sprechen. Wie viel von dem Impact oder Feedback fließt denn da dann auch nochmal so zurück in Message und Auftritt? Oder kannst du da überhaupt, oder würdest du es anderen empfehlen, das genauso zu machen?
Also ich finde es sehr, sehr, sehr wertvoll, ganz nah an der Zielgruppe zu sein. Ich habe dadurch total viel gelernt. Gerade zum Beispiel dieses Thema, was mache ich denn jetzt damit? Oder auch, was ist das eigentlich? In dem Fall, wo mir 10 Leute, wenn ich irgendwo stehe, die Frage stellen, was ist das hier eigentlich, weiß ich ja schon, das ist viel zu erklärungsbedürftig. Ich muss auf jeden Fall was ändern. Und das ist jetzt zum Beispiel heute auch nochmal wieder passiert. Deshalb sind wir jetzt gerade auch dran, das Etikett nochmal komplett zu ändern. Das Ganze heißt jetzt gerade The Spread. Kein Deutscher kann sich darunter irgendwas vorstellen. Und das sind halt Learnings, die treten auf, weil ich mit den Menschen spreche, weil ich diese Reaktion sehe und weil ich immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekomme. Und darauf kann ich reagieren. Also für mich oder auch die Frage, was mache ich jetzt damit? Daraus ist entstanden, dass wir Use Cases mit an die Hand geben. Das heißt, die Leute bekommen Rezepte mit. Wir wollen jetzt auch ein Newsletter aufsetzen. Das heißt, wenn du eine Bestellung abgeschlossen hast, zum Beispiel das Probierpaket bestellt hast, dann wirst du so ein paar Tage, nachdem das Paket bei dir eingegangen ist, eine Mail bekommen. Und da steht nochmal drin, hey, du hast jetzt dein Probierpaket. Und übrigens hast du schon probiert, dir das täglich auf die Reiswaffel zu machen mit noch ein bisschen Obst drauf. Damit bist du immer mit allen Nährstoffen perfekt versorgt. So, und dann wissen die Leute, so kann ich das anwenden, so kann ich das in meinen Alltag integrieren und dann wird das Glas halt im besten Fall sehr schnell leer, sodass sie halt auch schnell wieder nachbestellen wollen. Genau, und das wüsste ich aber jetzt nicht, wenn ich nicht nah an denen dran wäre, ne?
Mhm. Spannend. Ja, also ich kann das so, ich meine, ist kein perfekter Vergleich. Ich kann nur sagen, wir machen ja auch seit Jahren das Gleiche, sage ich mal, als Dienstleistung. Das, was wir tun, ist das Gleiche, aber wie wir das verpacken, hat sich jetzt sehr stark gewandelt in den letzten Wochen und Monaten. Und das war für mich genauso ein Learning, weil ich in den Calls mit den Leuten immer wieder, was heißt das, keiner hat es wirklich sofort verstanden, nur vom Lesen her. Und deswegen, also kann ich 100% bestätigen. Und das, was du jetzt gerade machst mit dem Newsletter, ist auch optimal. Und ich bin mir echt sehr, sehr sicher, dass das deinen Umsatz extrem ankurbeln wird. Genau durch diese, also wenn man diese Flows so in 4 Mails ungefähr aufsetzt, das wird einen Riesenunterschied machen, weil genau das Wichtige ist, zu sagen, hey, so kannst du das benutzen. diese Mehrwerte bringt, dass, hey, du hast eine richtige Entscheidung getroffen, bei mir zu kaufen. Das ist wirklich super cool. Aber bevor wir da vielleicht noch drauf eingehen, wenn du einmal so ganz kurz den Leuten mitgeben würdest, was ist so aktuell dein Toolstack, was würdest du den Leuten empfehlen, was ist das Erste, worauf man achten sollte oder bei sich einsetzen sollte und genau.
Es kommt jetzt wahrscheinlich natürlich auf das Produkt oder die Dienstleistung an. Ich bin jetzt in einem Produktsegment und ich habe festgestellt, und was ich auch immer wieder so machen würde, ein Markengesicht. Also Menschen kaufen von Menschen. Menschen kaufen nicht das Produkt, weil sie gerade unbedingt ein neues Produkt suchen, sondern die kaufen eigentlich, weil sie in irgendeiner Form eine Beziehung oder irgendwas zu mir aufgebaut haben, das sympathisch finden, irgendwie inspirierend finden, was ich mache und deshalb sagen, ah ja, okay, dann probiere ich mal das Produkt, kann ja vielleicht nicht so schlecht sein. Also das ist für mich jetzt gerade, weil wir bisher nur organisch unterwegs sind, ist diese Beziehung, glaube ich, einfach das, was uns jetzt schon Umsätze bringt. Ich glaube, sonst wäre es ganz, ganz, ganz schwer, einen Online-Shop zu haben. Also woher soll da irgendwas kommen? Und ansonsten Tools, ich habe seit April Klaviyo im Einsatz. Da laufen diese klassischen Flows gerade drin, wie Warenkorb, Abbrecher, Welcome, Newsletter und auch sowas wie Winback-Flows. Also soll ich das kurz erklären oder können
sehr
wir das
gerne.
Als...
Sehr gerne.
Also genau, wir haben zum Beispiel also eine Newsletter-Anmeldung. Das heißt, du kommst auf unseren Shop und es ploppt ein Fenster auf. Hey, trag deine E-Mail-Adresse ein, du bekommst 10% für deine erste Bestellung. Das machen schon sehr viele. Dann gibt es den Fall Abandoned Cart, also Warenkorbabbrecher. Das heißt, du hast dir schon Produkte in den Warenkorb gepackt, dann wurdest du angerufen oder du hast doch irgendwelche Zweifel, du bestellst nicht. Und du wirst nach 10 Minuten eine Mail bekommen, so hey, ist dir was dazwischen gekommen? Ne, das und das liegt hier noch und wartet auf dich, schau doch nochmal rein. Nach einem Tag folgt das nochmal mit einer anderen Ansprache, was dann vielleicht nochmal unterstreicht, welche Zweifel da sein könnten und wie man die beheben kann. Und dann gibt es noch den Winback-Flow, das heißt, jemand hat schon bestellt und nach einem Monat können wir ungefähr davon ausgehen, sollten die Gläser leer sein, wenn er das irgendwie konsumiert, das Produkt. Und dann wird er eine Mail bekommen, hey, wie sieht's aus, sind deine Vorräte leer, bla. Und dann nach einer gewissen Zeit, ich habe jetzt gerade die genauen Tage nicht im Kopf, aber nach einer Zeit pushen wir dann nochmal und geben dann nochmal einen Gutscheincode mit rein und sagen, ne, spar jetzt nochmal, hast jetzt die Möglichkeit nochmal wieder zu bestellen. Genau, und dann gibt es zusätzlich mal kleine Kampagnen, aber ich muss gestehen, an diesen Flows, auch gerade was ich eben noch gesagt hatte mit nach der Bestellung den Leuten noch Anwendungsfälle geben, das habe ich jetzt gerade noch nicht, das möchte ich jetzt gerne konzipieren. Da werde ich auch nochmal auf dich zukommen.
Ja, ja.
Und genau, dass wir da jetzt auch einfach noch mehr reingehen und noch mehr fühlen, was brauchen die Leute und was lesen sie letztendlich auch und was möchten sie. Plus, wir haben auch überlegt, ob wir wirkliche Newsletter machen, die Mehrwerte liefern. Das heißt, eine Unterteilung in Wissenswertes, in irgendwie nochmal vielleicht Produktinformationen, Use Cases, Rezepte. Und was wir jetzt auch noch machen, ist eine Art UGC, also User Generated Content. Das ist einmal im Monat, wird ein Probierpaket verlost von uns, beziehungsweise nein, es wird nicht verlost, sondern alle, die auf Instagram oder auf Social Media eigene Use Cases damit teilen, also ihre eigenen Kreationen, wenn sie Pancakes gemacht haben, wenn sie sonst irgendwelche Frühstückssachen damit gemacht haben und die uns getaggt haben, dann suchen wir aus dem Team die 3 besten Stories aus. Und die stellen wir dann am Ende des Monats einmal online und unsere Community kann entscheiden, wer in diesem Monat das Probierpaket gewinnt. Und das würden wir auch nochmal als E-Mail-Newsletter dann rumschicken und sagen, hey, die Person XY hat diesen Monat gewonnen und das war die Kreation. Ich werde das Rezept dann selbst auch nachmachen und das wird auf unserem Account gefeatured. Und so regen wir die Leute nochmal an, wieder selbst Content zu machen, was für uns natürlich auch wieder gut ist, weil ich muss weniger selbst machen und wir haben immer wieder den Social Proof mit drin.
Genau. Boah, da bin ich echt gespannt, wie es funktioniert.
Ich auch.
Dass die Community abstimmt. Also alles mega. Nur dass die Community abstimmt, wer gewinnt, da bin ich mal gespannt auf die Beteiligung. Wenn es funktioniert, das ist natürlich richtig krass. Da bin ich echt gespannt. Was du dir gerne mal anschauen kannst, weil ich mir die letztens genau angeguckt hatte, ist jetzt leider das ungesunde Pendant, aber die heißen Happy Sprinkles.
Okay,
machen eigentlich nur so Topping, also was heißt nochmal, die machen so Toppings, Zuckerstreusel und alles, um halt so Kuchen und sowas zu verzieren. Und die haben sehr starke Flows, die haben auch eben genau diesen Community-Aspekt wirklich gut aufgebaut. Und die haben halt dadurch echt, ich glaube, 180.000 Follower jetzt mittlerweile auf Instagram, obwohl es ja schon ein echt nischiges Thema ist auch. Deswegen sehe ich total bei dir. Was mich noch interessieren würde, neben den Flows natürlich gleich, du hattest gesagt, was deine Zielgruppe ist und dass du dieses Brandface aufbaust. Welche Kanäle hast du dich oder für welche Kanäle hast du dich denn entschieden, um das zu teilen? Also Instagram, TikTok, wo bist du da überall unterwegs?
Genau, also ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Ich habe eine Zeit lang auch mal TikTok angefangen, aber ich habe einfach nur den Content von Instagram exakt gleich auf TikTok hochgeladen. Das funktioniert leider nicht so gut. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich kein Marketing-Team habe, sondern alles alleine mache, musste ich mich auch fokussieren und habe gemerkt, TikTok ist erstens einfach, es ist eine persönliche Geschichte, es ist einfach nicht meins, es ist nicht meine Welt. Und ich habe auch das Gefühl, TikTok ist gut für Reichweite, aber nicht für Conversion. Und ich möchte eigentlich eher auf Conversion-Kanäle. Und deshalb, wir haben Pinterest jetzt angefangen aufzubauen, weil Pinterest ist für uns noch eine, es ist ja wie eine Suchmaschine. Das heißt, Menschen gehen mit einer direkten Intention auf Pinterest. Die geben ein, gesunde Rezepte oder zuckerfreies Frühstück oder und wollen Inspiration bekommen. Es ist nicht diese Beschallung, wie sie jetzt bei TikTok und Instagram ist, dass man einfach nur in so ein leeres Swipen kommt, sondern es ist eine direkte Suchmaschine. Und da haben wir jetzt angefangen, das wird auch noch ein bisschen brauchen, bis da so richtig sich was aufbaut. Aber wir haben angefangen, regelmäßig da unsere Rezepte zu posten mit einem direkten Link in unseren Shop, weil wir einen Blog auch im Online-Shop haben, wo wir die Rezepte teilen und da die Verlinkung in den Shop. Und da kommen jetzt die ersten Klicks, die dann auch mal in den Shop gehen. Genau, das beobachte ich jetzt gerade. Und genau.
Cool.
Weil wir haben halt Pinterest auch ein ästhetisches Produkt. Also es
spannend.
Ist,
ne, genau.
Pinterest ist Ästhetik, das heißt, da geht sehr, sehr viel darum, schönen visuellen Content zu haben. Aber da habe ich mir ja mittlerweile eine ganz schöne Fotostrategie selbst angeeignet. Ich fotografiere alle meine Rezepte mit meinem iPhone. Also okay, das ist nichts mit Kamera oder so, weil ich einfach gesagt habe, ich mache das so oft und ich brauche einen Workflow, der schnell geht, dadurch, dass ich alles alleine mache. Und mittlerweile schaffe ich das von der Zubereitung, die ich filme, über dann das Fertige auf dem schön angerichteten Tisch, den ich einfach immer so stehen lasse und dann entsprechend anpasse, schaffe ich das so mit dann auch essen und dann noch schneiden. So eine Dreiviertelstunde. Und das ist schon sehr gut.
Also, krass, das ist wirklich gut.
Ja.
Cool, das heißt, auf Pinterest kommen dann die Bilder und Rezepte quasi zusammen hoch und dann wird verlinkt auf den Shop rüber.
Genau.
Okay, spannend.
So, was haben wir noch? Ach so, YouTube sind wir gerade am Konzipieren. Ich sehe YouTube langfristig gerade fast mehr in Richtung meiner Personal Brand als sehr, sehr wertvoll. Einfach mit ähnlichen Formaten, wie wir es jetzt gerade machen, sprechen und Mehrwerte durch ein Gespräch in irgendeiner Form liefern in unterschiedlichste Bereiche. Ich bin ja zum Beispiel auch sehr aktiv im Calisthenics-Sport und auch im Spirituellen mit Meditation, Visualisierung und einfach diesem ganzheitlichen letztendlich glücklich sein und seinen eigenen Weg gehen. Und da versuche ich einfach Menschen auch zu inspirieren. Und ich glaube, da ist YouTube eine sehr, sehr, sehr wichtige Plattform. Inwiefern ich das für Gain Kitchen auch mitnutze, muss ich nochmal schauen. Aber genau, das sehe ich auf jeden Fall als sehr, sehr wertvoll. Wurde jetzt auch wieder auf dem letzten Founders League-Treffen so betont, dass YouTube einfach sehr, sehr wichtig ist. Und das habe ich mir schon zu Herzen genommen. Ja.
Ja. Ja, YouTube ist für mich so ein bisschen Champions League, würde ich sagen, weil du einen langen Atem brauchst. Du brauchst schon relativ hochqualitativen Content und du musst halt wirklich wissen, wie du das schaffst, dass die Leute dranbleiben. Das ist echt cool. Wenn es dann funktioniert, da hast du halt die treuesten Follower. Ja. Also ich meine, alle sagen ja mal, 1.000 Follower auf YouTube sind so viel wie, keine Ahnung, 50.000 auf Instagram oder TikTok. Nächste spannende Frage für mich. Wenn du jetzt auf vielen Kanälen aktiv bist und dein Shop läuft und so weiter und so fort, kommen ja auch super viele zustande und du musst ja irgendwie auch so ein bisschen schauen, steuern, managen. Was sind so die KPIs, die für dich interessant sind und was behältst du so daily im Blick?
Gut, also was ich natürlich auf jeden Fall anschaue, sind die Umsätze über den Shop. Also das ist sowieso täglich da. Ich gucke mir auch die Wiederkaufsrate an, weil das für mich halt sehr, sehr spannend ist, gerade weil unser Warenkorb ist relativ gering. Das heißt, wenn wir jetzt auch anfangen, in Richtung Ads zu denken, dann wird wahrscheinlich der Erstkauf nicht profitabel sein. Das heißt, für uns ist es umso wichtiger, dass die Leute wieder kaufen. Und deshalb ist auch gerade diese Wiederkauf-Loyalty-Strategie so wichtig für uns. Und da haben wir auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Aber das ist für mich eine sehr, sehr, sehr wichtige Kennzahl, weil die auch, ja, letztendlich spiegelt die auch die Qualität des Produkts irgendwie wider und einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ist jemand bereit, nochmal dafür Geld auszugeben? Mhm. Ansonsten auf Instagram, ja, da muss ich sagen, dadurch, dass ich selbst sehr involviert bin, schaue ich mir natürlich auch an, welcher Content bringt jetzt mehr Views im Sinne von neue Follower oder auch neu, also außerhalb meiner jetzigen Community, aber auch innerhalb. Also es gibt gefühlt von bei mir immer Posts, die performen total gut in den bestehenden Followern und meine Community liebt das. Und es gibt halt Content, der ist eher dafür gemacht, auf Reichweite zu gehen und wieder neue auf den Kanal zu bringen. Und da schaue ich mir ganz genau an, was performt wie und versuche daraufhin, das irgendwie anzupassen. Ich habe das Gefühl, so eine richtig krasse Strategie, also so ganz habe ich es noch nicht durchbrochen, aber ich bin dran und genau.
Ja, ist auch, finde ich, super kompliziert. Ja. Also das ist so jede Plattform als solches ein ganz eigenes Thema. Ich habe auch angefangen und ein Video genommen und das dann zuerst wie du quasi nur kopiert und zweimal hochgeladen. Dann habe ich gelernt, okay, das funktioniert gar nicht. Du kannst das Rohvideo quasi in zwei Arten bearbeiten und dann auf den Plattformen hochladen. Aber selbst das ist nicht der Holy Grail. Und deswegen, ich finde es, also da bin ich über alle Tipps auch, wenn du irgendwas Neues rausgefunden hast, immer sehr offen, weil das finde ich ist eine ganz eigene Philosophie für sich.
Ja, total.
Was mich als nächstes interessieren würde, du hast ja die Wichtigkeit der Wiederkaufsrate schon angesprochen. Hast du denn für Game Kitchen, sage ich mal, so eine Vision, wohin du die Brand bringen möchtest? Also ist das... Bleibt es so in dem Food-Bereich, soll es in den Community-Bereich, soll es, steckt ein ganz großes Big Picture dahinter oder was hast du so im Kopf?
Ja, also da ist ein riesen Big Picture und da sind ganz, ganz viele Steps dahin natürlich. Also was ich generell eigentlich als Ziel habe, ist dieses Verständnis davon, dass gesunde Ernährung einfach richtig Spaß machen kann und dass du nicht verzichten musst, dass du wirklich genießen kannst, weil bei mir ist Genuss so wirklich das Food is life bei mir, wirklich. Ne? Ich liebe Essen und alles, was damit zu tun hat. Und ich möchte mich auch nicht einschränken. Ich habe nur gemerkt, dass bestimmte Lebensmittel mir einfach nicht gut tun und habe daraus halt einfach für mich ein Produkt entwickelt, was für mich gut funktioniert, was mein Süßigkeitenersatz ist, was meine kleinen Cravings stillt und was mich einfach glücklich macht. Ne? Also wo ich wirklich mit gutem Gewissen noch ein zweites Mal reingehen kann. Und das möchte ich einfach natürlich Menschen zugänglich machen. Und einfach dieses, aber mit dem Spirit von, du darfst dir auch mal gönnen und wenn du mal Zucker isst, ist das vollkommen okay und ne, sei nicht zu strikt, sondern das Leben geht darum, dass du glücklich bist und auch genießen kannst und dich nicht einschränkst. Wie viele Frauen haben Essstörungen, essen irgendwie eine Zeit lang mal gefühlt gar nichts mehr oder versuchen nur noch Skinny und sonst was Produkte zu konsumieren, gar kein Fett und gar kein dies mehr und diese ganze Ernährungswelt ist ja sowieso so ein Riesenmythos und ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, ich kann den Leuten auch nicht wirklich sagen, was sie brauchen oder was sie machen müssen, damit alles gut ist, aber ich kann ihnen sagen, hey, versuch auf deinen Körper zu hören, der wird dir sagen, was er braucht und mit dem Produkt, was ich kreiert habe, hast du halt einfach einen zuckerfreien Ersatz für deinen Aufstrich, ne, für dein Nutella morgens, aber auch für deine Schokolade, kannst einfach mal eben einen Löffel davon nehmen und hast einen ähnlichen Effekt und das ist erstmal so, was so dahinter steckt und ich möchte mit Gen Kitchen erstmal dieses ganze Thema Aufstriche, Spreads neu denken. Das heißt, jetzt gerade sind die süß und ich möchte auf den Frühstückstischen bei Familien sein. Das sollte der neuartige Aufstrich sein, der überall präsent ist und den die Leute kennen und lieben und den sie nachher überall sehen. Das heißt Supermärkte, ne? Ich möchte überall vertreten sein und das Ganze möchte ich aber auch herzhaft spielen. Ich bin gerade auch dran, herzhafte Sorten zu entwickeln. Das heißt, es gibt dann irgendwann auch diese herzhaften Erdnussprotein-Cremes. Was ich weiterhin auch denke, ist diese Ready-to-Drink-Mahlzeiten. Ich bin da eigentlich kein Freund von, aber die Gesellschaft geht immer mehr dahin, dass diese Zeit für die Essenszubereitung einfach nicht da ist. Wir sind unterwegs, wir sind irgendwie am Arbeiten, wir haben viel die Ohren. Und bevor ich gar nichts esse oder irgendwie zum Supermarkt renne und irgendwie mir das nächste, weiß ich nicht, Schnitzel mit Pommes da reinhaue, nehme ich dann lieber irgendwie eine gesunde Fertigmahlzeit zu mir. Und da möchte ich eine mit Erdnuss noch kreieren. Das finde ich auch noch ganz spannend. Und perfekt. Damit auch gerade für den Supermarkt, genau.
Bin ich dein erster Kunde, weil ich liebe Erdnuss. Hau das auch bei mir in die meisten Mahlzeiten mit rein und ich bin tatsächlich auch ein Fan von den Trinkmahlzeiten, weil ich genau dieses Problem habe. Ich bin viel unterwegs und dann, klar hat man Hunger, aber will jetzt auch nicht irgendwie am Bahnhof in so ein Restaurant gehen und man will jetzt auch nicht beim Jormas sich irgendwie so ein belegtes Brot oder eine Breze holen und dann bleibt einem halt irgendwie nicht so viel übrig. Ja. Deswegen, also die Idee finde ich mega.
Ja, ich auch. Ich meine, es gibt ja viele Player da schon, aber ich kenne natürlich diese ganzen Proteinprodukte und ich habe keine bisher gefunden, die mich so richtig abholen, wo ich sage, boah, das ist so lecker, da habe ich wirklich Lust drauf. Und das probiere ich halt deshalb in meiner Küche irgendwie immer wieder hinzubekommen. Ja, und das ist eigentlich so das Big Picture. Und wie gesagt, ach so, Community. Ich als Person möchte halt gerne Mehrwert stiften. Ne? Ich möchte gerade Mädels, junge Frauen mit Essstörungen irgendwie helfen, dass sie wieder auf einen natürlichen Weg kommen, auf ihren Körper zu hören und da einfach oder diesen Weg auch in dieses Glücklichsein und den Weg an sich zu genießen und nicht dieses, ich muss erst das und das erreichen, dann bin ich glücklich, weil dann wirst du immer wie so der Esel mit der Karotte davor, wirst du immer dahinterherlaufen, du wirst es nicht schaffen. Wenn du es aber für dich irgendwann schaffst, mit dem, wo du bist und so mit dir selbst glücklich zu werden, dann macht es auf einmal Spaß. Dann ist es cool.
Ja, und das ist cool.
Das gehört für mich alles so mit in diese ganze Vision. Deshalb mache ich auch Events, also auch Events, die jetzt nichts kosten, wo ich einfach nur sage, hey, wir machen eine Yoga-Session, danach mache ich uns einen coolen Brunch. Ihr seid eingeladen, kommt vorbei, bringt Freunde mit. Und wir sprechen aber auch. Es ist mit Networking und ich gebe genau diese Inputs auch gerne rein. Und das ist auch der Mehrwert, den ich für Menschen schaffen möchte.
Super cool. Du bist in Köln, oder? Also wenn man da mal teilnehmen möchte, dann wahrscheinlich für alle Kölner. Perfekt.
Ja.
Sehr, sehr cool. Ich habe noch eine Frage, die hat jetzt gar nichts mit CRM und Loyalty zu tun, aber es interessiert mich persönlich, wenn ich jetzt so ein Food-Startup gerne gründen möchte, wie viele Regularien muss ich da berücksichtigen? Also kann ich, sage ich mal jetzt blöd gesagt, in meiner Küche was zusammenhauen und dann verkaufen oder muss ich vorher Zertifikate und?
Also das ist auch ein ganz spannender Prozess bei mir gewesen. Ich war auf der einen Seite schockiert, wie wenig es an Regularien gibt, aber auf der anderen Seite, wenn man dann größer denkt, dann gibt es auf einmal doch ganz viele. Also, was man auf jeden Fall braucht, ist das sogenannte HACCP-Konzept. Das ist auch in jeder Gastronomie und alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ist immer mit dem HACCP-Konzept. Das ist einfach Hygienevorschriften und das ist meistens in der kleinen heimischen Küche nicht gegeben. Das heißt, dieses von zu Hause was machen und verkaufen, wenn du auf so einem kleinen Wochenmarkt mal einmal was testest, ich glaube, dann sagt da keiner was. Aber jetzt, wenn du einen Online-Shop hast und das alles mit Dokumentation und so hast, dann brauchst du dieses HACCP-Konzept und das wirst du für deine heimische Küche nicht bekommen. Wir hatten jetzt das Glück, in der Halle, wo wir uns eingemietet haben, gab es schon ein Grundkonzept oder das mussten wir nur auf unsere Sachen noch adaptieren. Wir haben keine Kühlung. Ich glaube, sobald es um kühlende Lebensmittel geht, ist es nochmal wieder viel schwieriger. Dadurch, dass wir alles nur Trockenware und Trockenlager haben, ist es bei uns nicht ganz so schlimm. Das Gesundheitsamt kommt nächste Woche allerdings vorbei. Die haben sich irgendwie angekündigt, das machen die eigentlich auch nicht, aber die hatten sich angekündigt. Die waren auch schon mal vor einem Jahr, als ich ganz neu in der Halle war und angefangen habe, nur rum zu experimentieren. Da waren die auch schon mal da war alles fein. Aber die kommen regelmäßig und prüfen das Ganze. Ansonsten, was ich fast erschreckend fand, die Nährwerte, die darfst du selbst berechnen. Das heißt, im Prinzip...
No way.
Okay. Ja, das ist Wahnsinn. Du darfst eine sehr, sehr hohe Abweichung haben. Ich will mich nicht 100% festlegen, aber ich glaube, es sind 15% Abweichungen, die Nährwerte haben dürfen. Wenn du dir das mal überlegst, was das für die ganzen Nährwerttabellen auf den Lebensmitteln heißt, ist das schon krass. Ich habe meine Produkte deshalb ins Labor geschickt. Also erstens, weil ich es wissen wollte. Zweitens, ich wollte wissen, passen die Berechnungen, weil die Berechnungen sind natürlich bei mir auf Basis der Produkte, die ich einsetze, und habe das natürlich alles mit Kalkulationstabellen für mich berechnet. Und ich hatte jetzt das Glück, dass das bei mir alles gut passte. Also es ist minimalste Abweichung. Das ist auch immer, ich meine, man arbeitet mit natürlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel einer Erdnuss. Klar. Das kann immer mal abweichen, klar. Aber nicht um 15%. Also da muss ich wirklich sagen, ist das schon krass.
Das heißt jetzt, auch für mich als Endnutzer, wenn ich hinten drauf schaue auf die Tabelle, dann müsste ich im Prinzip davon ausgehen, dass wahrscheinlich, sag ich mal, beim Proteingehalt die 15% nach oben und beim Zuckergehalt eher die 15% nach unten.
Okay. Ja. Das aber ich habe, wie gesagt, also mir war es sehr wichtig, da Analysen zu haben, und für alle meine Produkte liegen die vor. Also wenn jemand mal das Analyseergebnis haben möchte, gerne bei mir melden. Da habe ich nichts zu verbergen. Aber das fand ich schon erschreckend. Wenn es jetzt um den Lebensmitteleinzelhandel geht, dann braucht es oft eine IFS-Zertifizierung. Die ist sehr, 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 sehr teuer. Und die ist auch der Grund, warum wir für den LEH dann wahrscheinlich auch die Produktion auslagern werden. Und da bin ich jetzt gerade auch dran, einen geeigneten Produzenten zu finden. Das hat in der Vergangenheit leider nicht gut funktioniert. Ich habe das schon an vieler Stelle probiert mit Lohnherstellern. Ist niemals mein Produkt rausgekommen. Aber ich gebe es nicht auf, ich wage da jetzt noch weitere Versuche, und genau, weil ich möchte gerne in die Supermärkte. Ich weiß aber, dass wir das mit unserer kleinen Halle leider nicht abdecken können.
Hast du da mal mit Shop-Startups gesprochen?
Ja.
Die sind ja auch in der, genau, die sind, glaube ich, könnte ich mir ganz gut vorstellen als ersten Schritt, weil du den administrativen Teil natürlich weglässt. Also für alle, die das nicht kennen, Shop Startups bietet Startups natürlich, also quasi die Möglichkeit, Produkte in den LEH zu bringen. Die haben da so Aufsteller drin, sind mit ganz vielen großen Ketten in Gesprächen, und da kann man quasi als Startup halt einfach, also wirklich einfach, mal ausprobieren, wie der LEH funktioniert, ohne dass man jetzt eben durch diesen ganzen Listungsprozess durchgehen muss.
Und vor allem auch ohne, dass der eigene Name verbrannt wird, falls es nicht funktioniert. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, weil wenn du das einmal versuchst und du hast keine Verkäufe, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig. Und das muss man sich zweimal überlegen, an welcher Stelle oder an welchem Punkt man bereit ist für diesen Lebensmittel-Einzelhandel-Case, weil das wirklich kein Kinderspiel ist.
Das glaube ich. Und das ist auch in Richtung Loyalty da natürlich ein super spannendes Thema, weil da sollte man am besten halt ein ganz gutes Konzept haben, wie ich rausfinden kann, wer kauft im Einzelhandel? Sind es die gleichen wie im Shop? Und wie kann ich das gegebenenfalls miteinander connecten? Da scheitern relativ viele dran, das irgendwie sinnvoll übereinander gelegt zu bekommen. Da haben wir immer relativ viele Gespräche, weil ich sag mal, wenn der Prozess einmal steht, ist es schwierig, wenn ich von Anfang an mitdenke beim Design der Verpackung beispielsweise, dass ich irgendwo einen QR-Code einbaue oder irgendwas zum Freirubbeln und so weiter und so fort, dann funktioniert es halt deutlich besser, als wenn ich zu meinem Hersteller gehen muss und sage, hey, neue Idee, einmal bitte alles auf links drehen. Genau, jetzt hatte ich noch zwei Fragen im Kopf, mit welcher fangen wir an? Du hattest gerade gesagt, eine Herausforderung bisher war, du hast das Auslagern der Fertigung ausprobiert, hat nicht so funktioniert. Wenn du jetzt zurückschaust, was wäre denn das Thema oder der Fehler, wo du sagst, das würde ich anders machen? Ist es schon das oder ist dir noch irgendwas anderes passiert?
Also es sind viele Kleinigkeiten, größere Dinge, was auch immer passiert, wo ich jetzt im Nachhinein sage, ja, das hätte man irgendwie vielleicht vorher anders testen, kalkulieren oder sonst was müssen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es gehört aber auch irgendwie zu diesem ganzen Prozess dazu. Und dadurch, dass ich das alles durchlaufen bin und diese Fehler gemacht habe, ist so viel mehr Verständnis für das Ganze passiert. Zum Beispiel, ich habe am Anfang die falsche Maschine bestellt. Ich dachte, mit so einer kleinen Maschine, die aus China kam, wo ich ewig lange drauf gewartet habe, wo ich ganz, ganz viel Hoffnung in diese, ich dachte, das ist die Produktionsmaschine. Die kam an, ich habe da meine Mischung reingemacht und das Ding war kaputt nach einmal Testen. Und ich dachte so, okay. So, das waren Sachen, aber dieses Learning musste passieren, weil dadurch habe ich mich wieder informiert, habe dann einen neuen Kontakt bekommen, der hat dann gesagt, du brauchst auf jeden Fall eine Kugelmühle und das und das, und deshalb bin ich jetzt an die Maschine gekommen, die ich jetzt habe, sonst wäre ich da auch nicht dran gekommen. Und so habe ich das Gefühl, war das in so einem stetigen Prozess, der ja von auch, da waren Geldfresser dabei, da waren Zeitfresser dabei, alles. Aber für mich gehörte das alles zu dem ganzen Prozess dazu. Und ich bin eigentlich dankbar für jeden Fehler, für jeden Schritt. Was heißt auch Fehler? Ist ja immer so in der, liegt ne, immer so im Auge des Betrachters. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anders gemacht hätte, ehrlich gesagt, weil ich freue mich über alles, was passiert ist. So.
Top. Ja, ich finde das super. Also ich finde das genau das richtige Mindset, dass man erkennen kann, die Fehler, die ich gemacht habe, die haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ja. Wenn da mal Geld verloren geht, es wird schon für irgendwas gut gewesen sein. Deswegen würde ich sagen, top Antwort an der Stelle. Als letztes, was mich natürlich noch interessieren würde, ist, wie ist so dein Outlook auf den E-Com-Markt generell? Also was siehst du aktuell für Trends? Wohin oder was würdest du sagen, sollte man in den nächsten Jahren auf jeden Fall mit im Blick behalten?
Das ist für mich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich komme ja überhaupt nicht aus dem E-Commerce und auch nicht aus dem Marketing und auch nicht aus dem Food. Also für mich ist das alles total neu. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war wirklich sehr technisch und strukturiert in meinem Angestellten-Dasein. Und jetzt auf einmal bin ich in diese E-Commerce-Bubble eingetaucht und habe festgestellt, okay, es ist wirklich eine Bubble und da gibt es Experten und es gibt für die krassesten, kleinsten Sachen, worüber du dir als User noch nie im Leben Gedanken gemacht hast, im Online-Shop, warum das Zeichen an der Stelle steht und der Button jetzt irgendwie so ist und nicht da. Und ja. Da gibt es Studien zu, da haben die ganz viel AB-Testing gemacht und das ist der absolute Wahnsinn, was da irgendwie machbar und möglich ist, was ich niemals gedacht hätte. Wie gesagt, das hat man als Konsument halt einfach nicht. Und ich bin gerade noch total am Entdecken von all diesen Kleinigkeiten und Themen. Ich höre jetzt gerade auch einen Podcast zum Thema Amazon Selling und glaube, dass das tatsächlich auch immer noch für mich eine sehr, sehr spannende Plattform ist, einfach weil Menschen, die auch vielleicht, es ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, selbst wenn du eine Ad schaltest, die kommen auf deinen Shop, die sehen dein Produkt, aber ich glaube trotzdem, dass die Bereitschaft der Menschen gerade noch nicht so hoch ist, ihre Daten in fremde und neue Online-Shops einzugeben. Das heißt, vielleicht gehen sie in deinen Shop, aber denken so, gucken mal auf Amazon, ob sie es finden. Und im besten Fall würden sie es finden und dann darüber bestellen, weil sie vertrauen Amazon. Ne? Das ist halt einfach eine Vertrauenssache. Wenn du dann da aber nicht gelistet bist, dann wird denen ein Konkurrenzprodukt angezeigt. Und dann sagen sie vielleicht, ah ja, dann nehme ich halt das. Und dann hast du eigentlich die Ad für die geschaltet. So. Und das wäre halt ziemlich blöd. Und da bin ich jetzt gerade dran und schau mal, ob das auch ein Case für uns ist. Also das sehe ich irgendwie weiterhin auch im E-Commerce-Game Amazon irgendwie schon noch mit vorne. Was natürlich so der Fall ist, so Temu und diese ganzen Billig-Shop-Sachen kommen irgendwie immer mehr. Ich glaube, da ist jetzt ganz spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Gerade für den Food-Bereich bin ich sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt. Ich habe die Hoffnung, dass Menschen jetzt so in der Zukunft, in der nahen Zukunft immer mehr bereit sind, auch online Lebensmittel zu shoppen. Wir sind da gerade noch nicht. In Amerika ist man da schon viel, viel weiter, natürlich, wie immer. Aber ich glaube, dass das auch nach und nach hier kommt. Ansonsten E-Commerce-Bubble-Trends. Was haben wir denn sonst so?
Ich finde es schon sehr guten, also das finde ich einen super coolen Trend, dass du sagst, es zeichnet sich ab, dass Food mehr übers Internet gekauft wird. Ja. Ich finde vor allem in dem Bereich der gesunden Ernährung sehe ich das total. Also wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, ich persönlich habe meine Supplements, glaube ich, ausschließlich immer online gekauft. Mhm. Ich glaube, ich war noch nie in einem Supplement-Store und habe das vor Ort gekauft. Und auch alle weiteren gesunden Sachen eigentlich, außer jetzt halt Obst und Gemüse und sowas, bestelle ich tatsächlich online. Wohingegen ich so den Standardeinkauf mache ich wirklich lieber offline. Ja. Also ich mag das nicht, das in der App auszuwählen und dann mit Lieferung und bla. Das finde ich spannend. Und auch deine Amazon-These würde ich total mitgehen. Da habe ich auch bei vielen Startups in der Founders League jetzt gesehen, dass Amazon wirklich schnell Umsatz bringt. Was mich persönlich überrascht hat, weil ich dachte, du brauchst erst dieses Markenbewusstsein, weil ansonsten immer die preisgünstigeren dich ausstechen. Aber es scheint trotzdem ganz gut zu funktionieren. Eine Sache hatte ich noch dazu. Naja, auch egal.
Welchen Trend hast du denn noch so im Kopf, der vielleicht auch für mich irgendwie interessant sein könnte? Ich meine, du bist ja auch sehr, sehr stark in der E-Commerce-Bubble.
Ja, ich hätte jetzt vor, Wenn du mich vor 3 Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt TikTok-Shop. Das wird jetzt halt erstmal nicht nach Europa kommen. Das hätte ich halt extrem gesehen, weil das genau in deine Brand-Strategie reinpasst und man halt dann wirklich super easy diesen Impulskauf hätte tätigen können. Das Ganze, also auf YouTube wird es was Ähnliches geben, wobei da jetzt auch wieder das große Fragezeichen ist, wann und wie kommt es nach Europa. Ansonsten hätte ich tatsächlich auch die Sachen gemacht, die du jetzt gerade schon betreibst, was die Kanäle angeht. Natürlich Subscription-Modell in Zukunft eine Überlegung wert. Das funktioniert bei vielen Supplement-Brands gut, mit denen wir so sprechen, auch mit den sehr jungen Brands. Und das, das bietet auch immer coole Upsell-Möglichkeiten, bietet dir natürlich auch eine super Liquiditätsplanung nach vorne.
Genau. Ja, das hatten wir lustigerweise ganz am Anfang schon mal. Ganz am Anfang haben wir direkt mit so einem Subscription-Modell angefangen. Ich hatte nur, also ich glaube, es war nur zu früh. Da war der Shop auch noch der alte. Genau. Ich weiß nicht, ob du den alten mal kennengelernt hast. Das war, genau. Und deshalb, da waren wir noch auch von der Brand längst nicht so da, wo wir jetzt sind. Ich glaube, mittlerweile kann man es auf jeden Fall machen. Und ja, der Anas zum Beispiel hat mir da auch schon zu geraten. Hat auch gesagt so, ich habe das jetzt bei mir. Ich hätte jetzt aber keinen Bock, ständig in den Shop zu gehen, nachzubestellen. Hätte ich einfach jetzt schon ein Abo abgeschlossen, dann wüsstest du schon oder dann würde ich mich freuen, dass ich das Produkt immer wieder bekomme. Aktiv würde ich es wahrscheinlich nicht jetzt immer wieder bestellen. Das fand ich irgendwie auch eine ganz spannende Insight. Ja.
Ja, also das glaube ich. Ich glaube, dafür brauchst du halt ein bisschen Trust. Also von den Kunden zu, also, oder man müsste das halt so aufbauen, dass es dann eben für die Wiederkäufer ist. Dass man das aktiv in diesem Post-Purchase-Flow dann triggert, dass man sagt, hey, du hast, keine Ahnung, vielleicht kann man das so gestalten, der Kunde hat gekauft und bei allen, die dir ein positives Feedback gegeben haben, da kann man das dann schon mal vorsichtig erzielen, weil ich könnte mir vorstellen, weil du ja vorhin auch über vorsichtiges Konsumverhalten in Deutschland gesprochen hast, wollen die schon Daten abgeben und so weiter, weiß ich nicht, ob man dann halt direkt ein Abo abschließt. Aber bei denen, die schon gemerkt haben, hey, das ist alles cool und das Produkt ist super, da sehe ich das extrem.
Ich glaube, was bei mir noch ganz cool wäre, ich habe jetzt ja gerade 6 Sorten, es sollen in Kürze noch 2 dazukommen. Ich lasse mal noch offen, welche das sind, ich habe es noch nicht kommuniziert. Aber dass ich vielleicht, wenn ich so ein Abo-Modell habe, dass ich dann kurz bevor die Bestellung immer wieder dann ja automatisch ausgelöst wird, nochmal die Chance habe, vielleicht auch die Sorten anzupassen. Dass ich sage, oh, irgendwie habe ich nächsten Monat mehr Lust auf was Fruchtiges oder dann doch mal irgendwie mehr das Schokoladige. Dass ich da vielleicht nochmal so einen extra Twist einbaue und sage so, hey, dein Abo ist wieder dran. Willst du noch was an deinem normalen Abo ändern? Brauchst du eine andere Sorte? Irgendwie das ist wahrscheinlich super wieder manuell individueller Entwicklungsaufwand, aber cool fände ich es auf jeden Fall.
Boah, ich glaube, von der technischen Seite her wäre das gar nicht so ein großes Thema. Das muss man halt mal schauen, wie sich das mit dem Churn dann am Ende verhält. Weil natürlich immer, wenn mich jemand erinnert, gleich kaufst du automatisch was Neues und dann guckt vielleicht jemand, oh, die Gläser sind noch gar nicht leer, diesen Monat bitte pausieren.
Ja.
Das müsste man mal testen. Was ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben kann, das habe ich von dem Y-Food oder ehemaligen Y-Food CMO gelernt. Die hatten das Thema, dass Leute, die immer dieselbe Sorte gekauft haben, die haben dann einen neuen Geschmack bei der Konkurrenz ausprobiert, weil sie sich dachten, boah, Y-Food Vanille schmeckt mir nicht mehr, ich will jetzt was anderes haben. Und deswegen haben die dann irgendwann andere Geschmacksrichtungen einfach mal for free mit dazugegeben, sodass die Leute halt merken, okay, es gibt nicht nur Vanille, es gibt auch Schokolade. Ja. Oh cool, ja. Schokolade schmeckt mir auch gut. Und dann fangen die an, innerhalb der Brand durchzuwechseln und nicht sehen dann nicht, okay, ja, keine Ahnung, ESN hat jetzt auch was mit Thomas Müller, probiere ich doch Schoko mal dort.
Ja.
Und das würde ich bei dir auch sehen, wenn man halt in den Daten sieht, hey, der Kunde A hat einfach immer das Gleiche bestellt, der hat bei mir einen ganz guten CLV schon, dem gebe ich mal for free eine Probe von XYZ mit dazu.
Ja, das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall.
Nee, perfekt, da lässt sich echt viel machen. Ja, top. Ich würde sagen, wenn wir, du hast ja YouTube angesprochen, wir können ja mal schauen, ob wir in ein paar Wochen einfach nochmal uns zusammensetzen und schauen, was von den Ideen ganz gut gefruchtet hat.
Auf jeden Fall.
Deswegen würde ich jetzt mal überleiten zu den drei schnellen Fragen, die jeder hier noch bekommt am Ende des Podcasts. Und die erste davon ist, welches Projekt oder welcher Trend in der E-Commerce-Bubble ist deiner Meinung nach überbewertet?
Welches Projekt oder welcher Trend?
Also gibst du jetzt mal so, schaust oder überlegst, was hast du die letzten Wochen auf LinkedIn gesehen, wo alle super viel Hype drauf geben, würdest du sagen, da ist irgendwas dabei?
Ich kann so schwer sagen, irgendwas ist überbewertet, weil es könnte ich erst, wenn ich es getestet habe, aber ich habe ja nicht alle Sachen irgendwie getestet, so deshalb... Ich glaube, irgendwie
also kann
alles
dir
hat
noch
so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Ich kann dir nichts Konkretes gerade geben.
Ja. Nee, ist
fair. Hast du einen gerade?
Ich habe eine Brand, aber die mag ich jetzt hier nicht offen nennen. Da habe ich, die ist sehr präsent, aber da habe ich so sehr viel negatives Feedback hinter den Kulissen bekommen.
Okay.
Was viele davor genannt haben, ist Temu und Shein. Einfach das ganze Thema Fast Fashion und sowas, das kam sehr oft vor, wo ich so ein bisschen zweigeteilter Meinung bin. Grundsätzlich die Produkte, also was hinter den Produkten steht, gehe ich voll mit, es sollte so nicht sein, jeder muss sich auch an die Regeln halten und so weiter. Wo ich aber tatsächlich einen positiven Aspekt sehe, ist, es bringt den ganzen Markt ein Stück weit in Bewegung. Also eine Erkenntnis, die kam, die davor, glaube ich, niemand erwartet hätte, ist zu sehen, dass Leute bereit sind, 2 Wochen auf etwas zu warten, wenn sie es bestellen.
Ja.
Und weil davor, vor 2-3 Jahren hieß es noch, Amazon macht hier bald mit den Drohnen, dass man das ganze Zeug noch schneller bekommt. Und jetzt sieht man, okay, krass, komplett das Gegenteil. Wenn es günstig ist, warten die Leute sogar darauf. Und halt, dass das Thema Gamification und halt wirklich Touchpoints generieren und sowas, dass das funktioniert. Das, finde ich, ist halt so ein Ding, was man sich rausziehen kann, was man gut adaptieren sollte. Grundsätzlich aber, sage ich mal, dieses, Produkte unter schlechtesten Bedingungen herstellen, ist auf jeden Fall No-Go. Deswegen
ja, voll. Alles nur auf Marge optimiert. Genauso. Das ist auch genau das, was ja bei den Lohnherstellern bei mir bisher nicht funktioniert hat. Dann war es nämlich genau das und deshalb war das Produkt nicht mehr meins und deshalb will ich es nicht vermarkten. Es war einfach wie so eine Industriepumpe, die da rausgekommen ist.
Okay.
Ja.
Krass.
Genau.
Perfekt, dann zweite Frage, welches Event kannst du für dieses Jahr noch empfehlen?
Auf jeden Fall nächste Woche in Köln, Greater Festival, das ist, hat jetzt mit E-Commerce wenig zu tun, aber es ist Persönlichkeitsentwicklung vom Feinsten, also wirklich, da kommen die ganzen Top-Speaker, ich glaube sogar die Mutter von Elon Musk ist da und also es ist wirklich ein ganz großes Event, da werde ich nächste Woche Freitag und Samstag 2 Tage lang mich mit mir selbst beschäftigen, da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten im November ist wieder Founders League, das ist für mich auch mittlerweile ein absolutes Must, sowohl Know-how als auch Networking und auch natürlich ein bisschen Entertainment, das ist für mich wunderbar gestaltet und mit ganz viel Liebe gemacht. Ansonsten generell, was Events angeht, ich finde, man bekommt ja viele Einladungen oder du wirst hier mal was sehen und da mal was sehen. Schau einfach vom Gefühl her gerade. Ne? Erstens, mit welcher Intention willst du da reingehen? Was möchtest du mitnehmen? Und dann schau, ob du es fühlst. Ich glaube, das ist einfach auch eine Intuitionssache und entweder du fühlst es oder nicht. Und ja, und je nachdem, mit welcher Intuition du dann reingehst, die würde ich wirklich vor jedem Event mir setzen. Also will ich networken? Möchte ich Wissen mitnehmen? Möchte ich gerade einfach nur entertained werden? Und so kann ich einfach vor jedem Event wissen, möchte ich nicht und wenn ja, mit welcher Intention? Ja.
Mega. Ist denn bei dir die Aufteilung von den Events eher auf E-Commerce oder eher auf Food oder 50-50?
Eher auf E-Commerce, weil ich habe das Gefühl, mein Produkt weiß ich, kenne ich, ich weiß, wie ich neue Sorten entwickle, ich weiß genau, wo ich hin möchte. Ich gucke mir natürlich die Trends an und was drumherum abgeht, aber nicht auf Events, sondern eher online und durch Artikel und so weiter, also eher so PR-Geschichten. Und E-Commerce habe ich so viel zu lernen und muss so viel mich weiterbilden, weil das ist das letztendlich, was mein Unternehmen oder mein Business vorantreibt. Und da bin ich auf jeden Fall viel mehr auf den Events. Also ich würde schon eher sagen 80-20.
Ja, alles klar, perfekt. Ja. Und dann die letzte Frage, welcher Person sollte man unbedingt auf Social Media folgen?
Ich folge recht vielen Speakern. Also wie gesagt, für mich geht immer ganz, ganz, ganz viel neben all dem Wissen, was wir uns aneignen, geht es für mich sehr, sehr viel immer darum, wie ich mich selbst fühle. Das heißt, ich schaue, dass ich mich gut fühle in allen Lebensbereichen. Das ist ein Tony Robbins. Es sind halt ja viele Speaker, die sich um Persönlichkeitsentwicklung kümmern. Aber lustigerweise, ich folge zum Beispiel auch Flying Uwe. Und ich mag irgendwie die Art, wie er berichtet, wie er das Ganze aufstellt und schaue immer, was kann ich für mich auch adaptieren. Also ich gucke schon auch bei Profilen, was haben die für eine Brand, wie stellen sie das auf und was davon kann ich für mich selbst ziehen. Das sind unterschiedlichste Brands. Muss jetzt auch gar nicht unbedingt High Protein sein, aber das sind so unterschiedliche. Oder auch bei den Content Creatern, sei es eine Pamela Reif, schaue ich mir gerne an, wie macht sie es, was für Reels performen gut und schaue dann, was kann ich davon wieder bei mir integrieren. Also es ist ein Potpourri an vielen verschiedenen Persönlichkeiten tatsächlich.
Mega. Was ich beim Flying Uwe cool finde, ist, der hat es wirklich geschafft, seine Kommunikation auf den Kanal, auf dem er gerade ist, zu optimieren. Also auf LinkedIn ist er ganz anders als auf Instagram und auf YouTube ist er auch nochmal anders. Er ist aber trotzdem dieselbe Person und das, finde ich, hat er wirklich herausragend gemacht. Also
finde ich auch.
Deswegen folge ich ihm auch gerne, weil ich das mega spannend finde, wie er das unter einen Hut bekommt, das so aufzubauen.
Ja, und es ist authentisch. Das ist mir halt total wichtig. Also wenn ich Menschen folge, ich mag das, wenn es wirklich authentisch ist und nicht alles auf Hochglanz poliert, sondern wirklich, ja, und dann ist da auch mal irgendwie ein Fail oder eine Message, die irgendwie, wo du denkst so, hä, okay, aber das ist dann ja authentisch und das mag ich sehr gerne.
Perfekt. Wirklich vielen Dank. Aus meiner Sicht super spannend, was wir alles heute von dir lernen konnten. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Runde und die nächsten Entwicklungsstufen. Deswegen herzlichen Dank, dass du da warst und wir hören uns bestimmt sehr bald wieder.
Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen sonnigen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao.